Antisemitismus und Korruption im Gefängnis. Ich möchte noch etwas über die normale antisemitische Haltung im Gefängnis erzählen. Von den gefangenen Nazis waren die meisten kühl. War man aber mit ihnen etwas bekannt, gaben sie sich oft wie andere Menschen. Manche blieben aber Antisemiten. Man spürte es atmosphärisch. Aber, und das war neu, bei den Holländern regten sich nun manche antisemitischen Äußerungen. Der Virus der Nazis hatte sich auch in Holland festgesetzt. Das war früher bestimmt nicht so. Es gab schon latent gutmütigen Spott, aber jetzt kam eine dumme, grobe Art hervor. Eines Tages kam ich von einem Gespräch mit meinem Rechtsanwalt, es muss Sommer 46 gewesen sein, zurück. Man konnte sich als Untersuchungshäftling frei im Gefängnis bewegen. Der Flur, wo ich wohnte, wurde aber gerade aufgewischt und so wartete ich im Hauptflur einige Minuten, bis die Arbeit beendet war. Da kam ein Wächter, dem Akzent nach einer aus einem Fischerdorf, zeigte auf einen anderen Flur und sagte, da sitzt eine ganze Reihe mit Todesstrafe. Und mich dabei verachtungsvoll anblickend, alles eure Schuld. Wenn nicht die Juden wären, dann wäre kein Krieg gewesen und dann würden diese Jungen nicht erschossen. Was tun Juden in der Welt? Sie sind immer das Unglück. Sie haben sogar unseren Herrn umgebracht. Ich konnte nicht anders als grußlos weitergehen, sogar in den noch planschnassen Flur. Mir fiel öfters auf, dass die untersuchenden Beamten sich mit den meisten Verhafteten frisch und fröhlich unterhielten. Vor allem mit den deutschen Nazis herrschte eine Stimmung, als ob man sich als Holländer noch zu entschuldigen hätte. Einmal sollte ich zum Transport zur Staatsanwaltschaft, ich glaube es war kurz vor dem letzten, dem vierten Prozess, irgendwann im September 48. Drei andere Gefangene fuhren im Auto mit, ein Deutscher, etwa 40-jährig, noch in Uniform, natürlich ohne Rangabzeichen. An seinem Namen erkannte ich einen aus dem Krieg bekannten Nazi. Der zweite war, wie bald herauskam, ein junger holländischer SS-Mann, etwa 20-jährig. Der dritte ein anderer holländischer NSBler, ungefähr 30 bis 35 Jahre. Wir warteten im Hauptflur der Zellenbaracke auf das Auto. Zwei holländische Militärpolizisten fuhren im Auto mit. Sie begrüßen die beiden Holländer wie gute Freunde, den Deutschen mit gekonnter Hochachtung. Mich schauen sie kaum an. Einer holt jetzt einen Stock mit einem Riemen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Er kommt mit dem Stock auf mich zu. Steck den Stock in dein Hosenbein. Ich schaue ihn fragend an. Damit du uns nicht davonläufst. Mit dem Stock in den Hosen kommst du nicht weit. Die drei anderen lachen laut. Und die anderen, brauchen die das nicht? Frage ich. Immer noch wirklich unschuldig. Die sind doch unsere Leute. Einem Juden kann man aber nie trauen. Und wenn du weiter Schwierigkeiten machst, sperren wir dich in die Dunkelzelle. Alles grinst. Ich lasse es mir gefallen. Ich will das einmal echt erleben. Das stolze Maréchaux-Korps. Natürlich sind sie nicht alle so, aber Juden gegenüber leisten sie sich einen Spaß. Vor allem trifft mich ihre Gemeinsamkeit mit den drei Nazis. Wir haben auf der Straße kaum 15 Meter zu gehen. Im Gebäude des Staatsanwaltes für den Kassationshof müssen wir durch Flure über Treppen. Die drei anderen gehen leicht. Ich habe Mühe mit dem Stock. Es amüsiert mich. Ich fühle mich jetzt als Jude zum ersten Mal sichtlich erhaben über diese beiden jungen Militärpolizisten. Vor der Tür des Anwalts nehmen sie mir den Stock ab. Aber auf dem Rückweg, jetzt bin ich allein mit ihnen, muss ich ihn wieder hineinstecken. Das war eine deutliche antisemitische Haltung, klar, als solche auch gemeint. Ein anderes Mal, 1947, kam ich auch mit einigen anderen ins Gebäude des besonderen Gerichtshofes. Wir wurden in ein geräumiges Kellergeschoss gebracht. Es standen Stühle herum. Ein Polizist gibt den anderen korrekt höfliche Stühle. Man muss natürlich warten. Mindestens 6 Stühle waren noch unbesetzt. Mich aber führte er im gleichen Raum in einen zur Zelle ausgebauten dunklen Schrank. Draußen rauchte der Polizist mit den arischen Verhafteten. Solche Fälle kamen nicht immer in dieser extremen Form vor. Wohl aber fühlte ich deutlich, und zwar beinahe immer, dass Polizei und arische Gefangene eine Welt für sich waren, ich aber bewusst in eine niedere hinabgestoßen wurde. Natürlich wusste ich, die amüsieren sich, zeigen so, dass wir anders sind, dass wir doch eine Art Untermenschen sind. Draußen können sie das nicht zeigen, hier aber fühlen sie sich frei zu tun, was sie wollen. Es wurde mir beispielhaft für vieles, was in der Welt geschah. Und dann bemerkte ich auch, dass allerlei Leute, obwohl sie noch nicht verurteilt waren, ohne weiteres ihre Familien besuchen konnten. Das heißt, sie nannten schon einen Grund, aber es wurde, scheint es, leicht eingewilligt. Das waren Leute, die auf die draußen lebenden Polizisten Einfluss hatten, sie erpressen konnten. Das ging alles sehr familiär zu. So wurden auch ganze Prozesse schon dort vorbereitet, so entstanden Dossiers. Für mich war es fraglos ausgeschlossen, einen Ausflug nach Hause zu machen. Gewiss aber anständige, ehrliche Rechercheure. Aber tonangebend war in jenen Jahren eben das Geschäftliche. Ich sag das nicht von dir und du schweigst in der Sache von mir. Oder bitte erzähle, dass ich dort eine sehr gefährliche Rolle spielte, ein Held war. Dann bin ich bereit, von dir diese Sache, die dich bedrängt, nicht zu melden, sie zu übersehen. Und es gab auch Rechtsanwälte, die in dem Spiel sehr ertragreich für sich mitspielten. Vor allem einer war bekannt, ein Dr. Johansen. Einen Gefangenen kannte ich zum Beispiel, weil er mich öfters besuchte. Er interessierte sich sehr für Astrologie, arbeitete intensiv auf diesem Gebiet. Da er sah, dass ich ziemlich viel davon verstand, hatten wir Gespräche. Eines Tages beriet er sich mit mir über seine Vermögenslage. Im Krieg hatte er ziemlich viel Geld verdient. Er war ein Industrieller, der auch für deutsche Instanzen gebaut hatte. Und die bezahlten gut. Er saß in Haft wegen dieser und anderer Kollaborationen. Wie viele andere berief er sich auf Philips, der sogar wichtige elektronische Geräte für die Kriegsführung produziert hatte, auf die großen Reedereien, auf die Unilever. Die saßen jetzt mit ihren Leuten in der Regierung. Andere, willkürlich herausgegriffen, hießen auf einmal Kollaborateure. Er hatte diesen Dr. Johansen als seinen Verteidiger, falls es zu einem Prozess käme. Nun verlangte Johansen 50% vom Vermögen für sich, und zwar im Ausland, wenn es ihm gelänge, das gesamte Kriegsgewinnvermögen illegal nach Spanien zu schaffen. Ich fand 50% ein wenig viel. Ob Johansen nicht Angst vor Erpressung hätte, abgesehen von seiner eigenen illegalen Tätigkeit? Nein, hieß es, man saß doch im gleichen Boot. Auf die Art, sagte ich, wird der Mensch doch steinreich. Haben Sie denn nicht unermessliche Beträge bekommen für alles, was Sie wissen und nicht sagen? Fragte er mich ziemlich respektvoll. Es fällt mir nicht ein, daran überhaupt zu denken. Deshalb sitzen Sie auch. Sie hätten gleich damit drohen, Dokumente an sicheren Orten deponieren sollen und Sie wären ein reicher Mann. Das brauche ich nicht. Ich habe schon großen Reichtum. Er verstand mich natürlich nicht. Die Transaktion hat er gemacht, ob gegen 50-50 oder weniger, weiß ich nicht. Er kam auch bald frei, kehrte aber nicht mehr nach Holland zurück. Sogar eine Adresse in Spanien blieb geheim. Auch über die Zeitung verfolgte ich, in welchen Prozessen der Dr. Johansen genannt wurde. Es waren steinreiche Unternehmer, die zum Teil ohne Urteil im Prozess ins Ausland verschwanden oder sogar in Holland weitermachten. Ein Bauunternehmer, nach dem Krieg einer der größten, der mit mir saß, wurde mit allem Respekt behandelt. Ein holländischer Gestapo-Mann soll sogar durch scharfe Haftbedingungen und sonstige Erpressung von der Sonderstaatsanwaltschaft gezwungen worden sein, über diesen Mann nur Gutes auszusagen, obwohl er von einer Reihe schwerer Kollaborationsverbrechen wusste und diese, da er unter Eid stand, auch mitteilen wollte. Das war so der Alltag dort. Natürlich konnte die Staatsanwaltschaft, da alle Prozesse dort vorbereitet wurden, gerade bei den ehemaligen Gestapo-Leuten erreichen, was sie wollte. Sie brauchte nur zu sagen, Sie verstehen, wenn Sie da nicht aussagen, wie wir jetzt wollen, da müssen Sie mit einem Antrag auf Todesstrafe rechnen. Überlegen Sie sich das. Das hörte ich von allen Gestapo-Leuten, die ich aus dem Krieg kannte. Auch die, welche durch mich auf Schumann, auf Geld- und Diamantenversprechen hereingefallen waren, die vergeblich auf Austauschtransporte von Juden gewartet hatten und jetzt also unvergleichlich blamiert waren, auch diese und gerade diese standen unter dem gleichen Erpressungsdruck, direkt oder indirekt. Kramer, mein Sonderstaatsanwalt, ließ sich ohne weiteres die Fälle meiner drei Hauptopfer in der Gestapo zuweisen. Da sie mit mir im Gefängnis saßen und ich sie jeden Tag sehen konnte, so oft ich wollte, sagten sie mir auch ein wenig betreten: Herr Weinreb, Sie wissen, es geht bei uns um Leben oder Tod. Sie müssen uns verzeihen, wenn wir das aussagen, was der Kramer uns vorschreibt. Sie kommen doch schon raus. Es gibt da genügend Leute, die zu Ihren Gunsten aussagen. Ihnen kann man schlussendlich nichts anhaben. Bei uns aber geht es um Kopf und Kragen. Wir hatten schon gedacht, man würde Sie in den ersten Tagen wie viele andere liquidieren. Also bitte, haben Sie Verständnis für uns. Ich hörte nun von Ihnen, einer wohnte sogar einige Zeit in meiner Zelle, was alles geschah, nachdem ich am 7. Februar 1944 verschwunden war. Und auch, was Sie überhaupt in jenen Jahren seit 1940 so alles erlebt hatten. Die beiden Holländer waren sehr offenherzig. Sie spürten, dass ich, wenn sie überlebten, vielleicht wichtig wäre für ihren weiteren Lebenslauf. Schließlich hatten sie mich und meine Familie, zum Teil gegen ihren Willen vielleicht, aber jedenfalls dadurch, dass sie mich nicht zu durchschauen vermochten, durch eine schlimme Gefahrenzone hindurch gerettet. Der eine der beiden hat von einem NSB-Arzt, einem Mithäftling, erfahren, wie er glaubhaft verrückt spielen könne. Er hat es gemacht, mit dem Erfolg, dass er niemals einen Prozess und ein Urteil bekam. Er landete als verrückt in der Irrenanstalt. In der gleichen übrigens, in der sie auch meine Frau eingesperrt hatten. So wurde man unbequeme Zeugen los. Sonst hätte diesen holländischen Gestapo-Mann für seine Taten unbedingt die Todesstrafe erwartet. Der zweite erhielt sie auch. Das hieß, man konnte erwarten, dass er begnadigt werden und nach einigen Jahren als lebenslänglicher ohne Aufsehen freigelassen würde. Das geschah auch. Er wurde Sekretär eines Europaratmitgliedes in Straßburg, ein geehrter Mann. Er hatte einen Namen, den er gar nicht zu ändern brauchte. Viele heißen so. Ein Kollege von ihm, der im letzten Band meiner Erinnerungen das Wunder vom Ende der Kriege vorkommt, beim Überfall auf das Lebensmittelkartenbüro in Osterbeck, der junge Baron, der jetzt auch mit uns saß, erzählte, was ein amerikanischer hoher Offizier ihm bei seiner Verhaftung im Mai 1945 gesagt hatte: Seien Sie froh, dass wir Sie jetzt verhaften. Damit wird Ihr Leben vor dem Mob geschont. Sie werden einige Jahre sitzen, dann bekommen Sie Todesstrafe, dann wird diese in lebenslänglich umgewandelt und in 5 Jahren sind Sie draußen, ein freier Mann, und kehren auf Ihr Gut zurück. Nun, genau so geschah es. Sein Name, es gibt natürlich eine ganze Sippe von Baronen des gleichen Namens in der Diplomatie, in der Regierung, höchste Beamte, hat ihn vollkommen geschützt. Der deutsche Gestapo-Mann, mein eigentlicher Gegenspieler, Hauptscharführer der SS, eben die niederen Instanzen, mit denen ich umging, kam auch schnell frei und kehrte in die Heimat zurück. Weil er in der Schumann-Sache eine so lächerliche Rolle gespielt hatte, eröffnete er zu Hause ein Detektivbüro. Vielleicht glaubte er, den Schumann doch noch einmal finden zu können. Auch dieser Mann musste die Seite des Mächtigen wählen, und das war eindeutig Kramer und dessen Ministerium. Ich habe ihn ohne weiteres verstanden. Übrigens hatten er und die beiden anderen, die Holländer, sich einigermaßen bis zur Grenze des Möglichen heraushalten können. Er sagte nur bis zum halbwegs glaubwürdigen Teil, was Kramer von ihm verlangte. Denn später, wer weiß, könnte der Weinreb doch auch für ihn vielleicht wichtig sein. So wurden Prozesse gespielt. Ein Interessenkampf. Ein Eid galt, soweit er dem Betreffenden nutzte oder schadete. Von Moral, von Wahrheit wurde nicht geredet. So handelten doch auch die großen Politiker mit ihren ewigen Bündnissen. Die Welt hatte vor allem in der nihilistischen Nazizeit sehr viel verloren. Mit den Menschen, die für diese Welt verloren gingen, fielen eine ganze Reihe heiliger, ewiger, innerer Werte. Das Makabre war, dass man für die Bühne so tun müsste, als ob das alles ernst sei, als ob wirklich Recht gesprochen würde. Wie aber kann es bei politischen Prozessen, wo auf allen Seiten die Emotionen eine so große Rolle spielen, überhaupt anders sein? Wahrheit im Äußeren, im Schein, kann nie ernst genommen werden. Schlimm ist es aber, wenn man nicht weiß, dass es doch eine Wahrheit gibt, eine innere, und dass von dieser her auch ihr sich Äußern im Zeitlichen wesentlich wird, dass das Äußere dann dem Inneren gleich wird. aber in einer Welt, die nur das Äußere wahrnimmt, in einer Welt, die vom Inneren keine Kenntnis hat, muss die menschliche Moral schon von selber zusammenbrechen. Waren die nach ziemlich kurzer Zeit wieder freigelassenen Gestapo-Männer nicht wirkliche Schurken? Doch, muss ich sagen, sie haben im Krieg eine Reihe Verbrechen verübt. Die Gefangenschaft nachher, die Drohung mit der Todesstrafe, hat bei manchen von ihnen eine Umkehr bewirkt, jedenfalls in der Gefangenschaft. Sobald man frei war, fielen gute Vorsätze aber schnell ins Wasser. Schon wenn die Freiheit aus der Nähe lockte, wurde sie zur Verlockung. Wie beim Pharao im zweiten Buch Mose. Solange die Plage ihn quält, verspricht er alles, nimmt sich vor, es auch zu tun. Sobald aber die Plage vorbei ist, vergisst er alles, was er versprochen hatte. Diese Situation wurde mir dort erst recht klar. Das war die Episode Antisemitismus und Korruption im Gefängnis. Die nächste Episode heißt Gespräche über den Tod.